Unter www.d76.club gibt es jetzt Produkte zu kaufen. Quartetts, andere Spiele, Skatblatt, digitalen Bagel, Hoodies, Trucker Cappies, Dämpfer und jeden Monat kommen neue Produkte hinzu. Also schaut euch um unter www.d76.club und wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, könnt ihr Ehrenmitglied werden. You cannot be serious! Mein heutiger Gast ist Matthias Hahn vom Tennis Channel, der Gottähnliche, aber er ist nicht nur beim Tennis Channel aktiv, er ist selber ein überragender Tennisspieler, hat gerade an den Tennis-Weltmeisterschaften in Tokio teilgenommen, sich leider dort verletzt, da werden wir auch noch drüber sprechen, aber erst einmal herzlich willkommen an meinen Gast Matthias.
Hallo Tom, vielen Dank und ja, danke für die Vorschusslorbeeren, ist alles relativ, gerade im Tennis, aber ich bin zumindest noch sehr aktiv im Tennissport und ja, liebe ihn über alles, das stimmt und deswegen freue ich mich in deiner Show zu sein, weil die ist ja auch in deinem Podcast für Tennis, für Menschen, die das Tennis einfach lieben.
Absolut. So wie wir. Und ich kann das ja sagen, du hast die Maschine, den ehemaligen Gast, Felix Hutt, besiegt. Der war vor 2 Jahren hier bei uns zu Gast. Ich glaube, der kann den Schläger in der Hand halten, das weiß ich wohl, in Bayern. Und du hast ihn nicht nur einmal filetiert oder frikassiert, du kannst es dir aussuchen, sondern mehrfach. Ist das korrekt?
Das stimmt. Eigentlich ist, weder filetiert noch frikassiert waren jeweils enge Dinger. Ja, ist ein sehr netter Tenniskollege auf jeden Fall. Wir hatten eine enge Match. Kurz vor Tokio haben wir in der Tat finale bayerische Meisterschaften noch gespielt. Ja, er serviert natürlich sehr, sehr stark. Mhm. Ich würde sagen, bin vielleicht ein Tick schneller und beweglicher. Und wenn ich es schaffe, ihn zu breaken, dann sieht es ganz gut aus. Und das ist mir jeweils gelungen, aber nee, spielt sehr gutes Tennis, sehr aggressiv, Top-Aufschlag und vor allem, wie gesagt, sehr nett. Ich habe natürlich auch sein Buch gelesen, hier Lucky Loser, und hat mir großen Spaß gemacht und ja, das stimmt.
Ja, dieses Buch war in der Tat Anlass, für mich auch ihn einzuladen, damals mit ihm zu sprechen, persönlich in Hamburg. Das war ganz großartig. Und über Felix Hutt wurde unter anderem Jörg Fuhl auch motiviert, ein Buch zu schreiben, der jüngst zu Gast war, mit 60 Jahren in die Weltrangliste, der eben auf der ITF-Tour relativ spät jetzt reüssiert. Auch ein weiteres Thema, worüber wir beide noch sprechen werden, aber für dich zur Info haben wir auch schon in der Episode mit Jörg Fuhl drüber gesprochen, der dann als Spätgelernter da eingestiegen ist und auch überlegt hatte, Tokio mitzuspielen. Dort fand nämlich die WM Herren 45 statt und jetzt wollen wir mal den Bogen spannen. Was ist da passiert? Du bist hochmotiviert dahin geflogen zu den Weltmeisterschaften, Matthias. Und dann habe ich in den sozialen Medien gesehen, irgendein Gipsfuß oder so. Und ich glaube, das war deiner.
Ja, leider ist das richtig. Ja, in der Tat habe ich sehr gut vorbereitet auf Tokio. War monatelang intensiv, wirklich hier mit Personal Training und Fitness und 3-4 Mal die Woche Tennis, Turniere, also eben auch die bayerischen noch vorher. Und ja, war in absoluter Topform. Dann war erst die Team-WM, also ich war Captain auch der deutschen Mannschaft. Sie haben erst eine Woche Team-Weltmeisterschaften und dann im Anschluss sind noch die Individuals.
Auch in Tokio gewesen?
Beides in Tokio, das ist immer am selben Ort und direkt hintereinander.
Wenn ich dich immer unterbreche, bitte nicht falsch verstehen, aber bin ich immer gleich neugierig. Wer war mit dem Team dann dabei? Wen hat der Kapitän mitgenommen?
Das war der Carsten Gröger noch, der Bastian Bohl und der Christian Fuchs. Also die stehen alle so Top Ten in Deutschland. Ja. Der Carsten war sogar kurzzeitig Nummer 1 in der Welt, aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen, wie das möglich ist, dass Menschen die 1 in der Welt sind, die nie Profis waren oder die nie, das ist eben schon ein bisschen andere Welt, diese Senioren-ITF. Aber genau, wir haben erstmal Team-WM gespielt, da sind wir auch Vierter geworden, was wirklich für uns sehr schön, also wirklich so das Maximum ungefähr ist, was man rausholen kann. Da ist immer Spanien und Frankreich sind eigentlich immer sehr stark. In dem Fall war auch Tokio jetzt dieses Jahr mit 2 Ex-Profis, Japan, mit 2 Ex-Profis am Start. Die waren also auch sehr gut. Gegen die haben wir im Viertelfinale verloren. Im Spiel um Platz 3 haben wir dann gegen die Niederlande ganz knapp verloren. Ich da auch fast 4 Stunden auf dem Platz. Und dann hat man eben keinen Tag Pause. Also Freitag ist quasi unser Spiel um Platz 3. Und ab Samstag gehen dann die Divisions los. Da ist ein volles 128er Feld am Start. Genau, und dann ja, habe ich da mehrere Runden gewonnen, im Einzel, im Doppel. Im Doppel waren wir im Halbfinale, im Einzel war ich im Viertelfinale und bei 6-5, 30-0, ich weiß es noch genau, schießt sie mir in den linken Fuß. Ich war überrascht, ich dachte vielleicht irgendwie einen Ball auf die Ferse gekriegt und dann lag ich da. Ich dachte im ersten Mal natürlich Achillessehne gerissen. Stellte sich dann raus, als ich in Deutschland dann wieder beim Arzt war, dass es zumindest nicht die Achillessehne gerissen ist, sondern sie ist komischerweise, also war mir auch nicht klar, dass das geht, sie ist ausgerissen unten aus dem Knochen. Was aber erstaunlicherweise besser ist als eine gerissene Achillessehne, es heilt ein bisschen schneller, also weil die quasi die Sehne an sich ist intakt, muss jetzt nur wieder im Knochen anwachsen, was sie jetzt langsam auch schon getan hat. Das Ganze war ja Ende November.
Du wurdest operiert.
Wurde dann operiert, genau, und jetzt bin ich fleißig in der Reha und mit ein bisschen Glück stehe ich vielleicht so im Mai, Juni wieder langsam auf dem Platz. Also nur aktuell kann ich nur Fahrrad fahren und so Physiotherapie machen. Aber ja, war ein bitterer Moment, weil jetzt für mich, wie gesagt, war ja nie Tennisprofi oder so, war jetzt gerade die Aussicht dann auf eine Einzelmedaille bei einer WM und im Doppel hatte ich, glaube ich, hätten wir vielleicht sogar wirklich Chancen auf den Titel gehabt. Habe dann mit einem sehr starken Spanier zusammengespielt, der auch mal Profi war, da waren wir im Halbfinale. Also da wäre, glaube ich, noch einiges drin gewesen, aber gut, wir kennen das alle, so ist das im Sport. Das sieht man ja auch ja, permanent bei Fußballern, auch bei Tennisprofis, hier aktuell Luca Pui im Endspiel im Challenger, Achillessehne gerissen. Das gehört da irgendwie ein bisschen zum Sport auch dazu. Insofern ja, war das paar Wochen natürlich schon hart. Da war ich auch sehr deprimiert, aber bin grundsätzlich ein eher positiver Mensch und habe dann auch schnell die positive Einstellung wieder gefunden und gesagt, okay, ist jetzt eine neue Herausforderung, von so einer Verletzung dann auch wieder stark zurückzukommen.
Das Thema Achillessehne verfolgt uns hier. Ich hatte ja im Vorgespräch dir auch den Link zugesendet von der Aufnahme mit dem Spiegel-Journalisten Markus Feldenkirchen, der, glaube ich, gestern oder vorgestern auch mit dem Bundeskanzler Scholz eine Folge aufgenommen hat, also einigermaßen bekannter ehemaliger Gast hier, der sich leider dann die Achillessehne gerissen hatte. Ich hoffe, dass diese Folge dich dann motiviert, auch in der Reha, dass er aufzeigt, dass es wirklich auch schnell gehen kann, wohl wissend, dass die Verletzung da eben auch nicht identisch ist, aber dort haben auch zwei meiner Mannschaftskameraden, die Orthopäden sind, am Anfang nochmal 1, 2, 3 Tipps gegeben. Die, ja, die dich hoffentlich motivieren, um ja, stronger zurückzukommen.
Comeback stronger, das ist das
Motto. Comeback stronger, das ist das Motto. Insofern drücke ich da die Daumen auch für die Genesung. Der Rückflug von Tokio war sicherlich angenehm, oder?
Ja, das war nicht so schön, genau. Das war dann auch noch Economy Class.
Ach du Elend.
Kleines schreiendes Kind nehmen wir, aber also ich liebe Kinder, aber
ja.
In dem Moment hätte man es jetzt nicht gebraucht. Aber ja, das ist... ja, aber gut, es ging dann auch rum. Ich war da eh noch so sehr deprimiert, dass mir das fast alles egal war. Ich wollte einfach nur nach Hause. Und,
okay.
Aber gut, ja.
Bist du der Typ Diclofenac oder Ibuprofen oder lässt du Schmerzmittel weg?
Nö, in dem Fall braucht es schon eher Ibuprofen bei mir.
Okay, verstehe, verstehe. Aber nun lass uns mal, also du bist ein super Spieler. Mein Gott, wenn du bayerischer Meister wirst, dann kannst du den Schläger in der Hand halten, wenn du Felix Hütt besiegst, wenn du bei der WM mitspielst. Aber dann lass es doch gerne mal vielleicht den Faden aufnehmen, den du eben gesponnen hast auch. Du hast gesagt, wie kann das denn sein, dass jemand Nummer 1 der Weltrangliste ist, der früher nicht so bekannt war? Wie würdest du selber die Frage beantworten?
Ja, oder ich war auch mal die 4 in Deutschland, die 4 in der Welt, war die 1 in Deutschland bei einer Altersklasse deutscher Meister und ich war nie Profi, hab's auch nie versucht, war mit 15, 16 mal so Hessenmeister, also ich weiß auch, war ein ganz guter Jugendlicher, Oberliga gespielt dann als Herr, aber irgendwie hat sich das nie so für mich gestellt, die Frage, ich fand mich auf jeden Fall nicht so gut, dass ich dachte, jetzt versuche ich mal Tennisprofi zu werden, ich hatte immer Spaß am Tennis. Und es ist eben so, dass die, sagen wir mal, die guten Spieler, die mal Profis waren, die haben einfach, glaube ich, einfach nach 10, 15 Jahren Profitennis keinerlei Interesse mehr oder sehr, sehr selten dann an solchen ITF-Turnieren teilzunehmen. In der Regel ist das ja auch so, da verdient man ja kein Geld. Also jetzt Tokio zum Beispiel, man kriegt da einen kleinen Zuschuss vom Deutschen Tennisbund und den Rest finanziert man selber. Zumindest ist das in Deutschland so, in anderen Nationen sieht das auch ein bisschen anders aus, weswegen die dann vielleicht auch eher mal einen Ex-Profi da an den Start bekommen. Und ja, so ist das zu erklären, sage ich mal, dass zumindest auf dieser ITF-Events oder auch in Deutschland in der Rangliste eben Leute dann so weit vorne stehen und auch bei deutschen Meisterschaften sehr weit kommen, die jetzt keine Profis waren, und da machen wir da auch keine Illusionen. Also ich glaube, jeder, der mal in Top 100 gestanden hat oder und noch halbwegs fit ist, der würde mich auch nach wie vor schlagen. Also den Meden spielen Herren 40, ich spiele auch Regionalliga Herren 40, also die höchste Liga da bei den 40ern, da gibt es ja durchaus eben auch dann Vereine, die Geld bezahlen.
Wo und spielst da, du, bei welchem Verein, ganz kurz?
Ich spiele seit dieser Saison oder letzte Saison für den TC Plining, das ist hier in der Nähe von München. Mhm. Und ich habe vorher jahrelang sehr heimatverbunden für meinen Heimatverein TC Marburg gespielt, obwohl ich eben schon lange in München lebe, beruflich bedingt, bin ich da jahrelang noch nach Marburg 500 Kilometer gependelt, einfach. Du kennst das vielleicht, das ist halt die alte Truppe gewesen, Freunde, mit denen man schon mit als Kind zusammengespielt hat, dann Herren 30, 40. Und das hat mir einfach so viel Freude gemacht. Gut, dann kamen irgendwann die Kinder hier in die Schule und dann war das irgendwie auch kaum noch machbar hier dann mit Job und so. Aber jetzt habe ich da auch eine sehr nette Truppe gefunden. Also wir sind eben auch wieder eher so eine organisch gewachsene Mannschaft. Wir zahlen kein Geld für niemanden, wir haben keine Ex-Profis, aber bei anderen Vereinen sieht das ganz anders aus. Mhm. Gerade bei den Herren 40 gibt es da einige Mannschaften, wie zum Ratingen, Bolsbach oder so, also da wird richtig viel Geld bezahlt, da spielen wirklich dann auch von 1 bis 6 nur Ex-Profis.
Wie finden wir das denn?
Ja,
also ja, sag mal geradeaus.
Dieses Jahr fand ich es in der Endrunde schon dann wirklich ziemlich verrückt, da war also ein der deutsche Meister Herren 40 und die Nummer 1 in der Rangliste und auch ein anderer Spieler Herren 45, also sagen sie, ziemlich die beiden Besten in dieser Altersklasse 40, 45, die so Turniere spielen und alles, Marc Leinbach und der Burgemeister, die wurden dann gar nicht mehr eingesetzt. Also die waren dann einfach in der Endrunde um den deutschen Meistertitel nicht gut genug, überhaupt noch zu spielen, weil eben vorne ihnen 6 Profis eingesetzt wurden.
Vom Kaliber, machen wir ein bisschen Name-Dropping. Reden wir über Karol Kutschera und so, das Kaliber, oder über wen reden wir?
Ja, also da war dann jetzt auch Ivo Karlovic am Start.
Karlovic.
Albert Montagnes, gegen den habe ich in der regulären Saison auch gespielt. Also waren schon Top 30, Top 40 Spieler dabei, mhm. Björn Pau, Christopher Kaas, also das war schon auf allen Seiten. Und ich glaube, Rating hatte, die kann ich den Namen jetzt gar nicht mehr, das waren aber, glaube ich, Spieler, die wirklich noch aktiv auf Challenger-Turnieren oder so unterwegs sind.
Mhm. Also das Geilste, schon, was ich mal erlebt habe in Hamburg, hat irgendwie beim WET, jetzt habe ich vergessen, welcher Verein, aber ist irgendwie Tommy Robredo da aufgelaufen.
Mhm.
Und
ja, der hat auch mit.
Als er seine Karriere im Prinzip gar nicht beendet hatte, hat der Herren 40 da irgendwie Punktspiel gespielt und saß da auf der Terrasse mit 20 anderen in Winterhude Eppendorf. Da fragst du dich natürlich auch, was reitet die Leute? Klar, Mäzenatentum haben wir überall in vielen Sportarten. Ich frage mich dann immer, jetzt will ich nicht zu ernst werden, weil ich gönne jedem seinen Einsatz und ich finde das auch natürlich toll, solchen Spielern zuzuschauen. Aber wie viel ist denn so ein Titel wert, wenn wir beide wissen, man braucht in Anführungsstrichen nur 10.000 Euro mehr ausgeben und hat relativ safe eigentlich den Punktspielsieg im Kasten. Also da frage ich mich manchmal auch, wie soll da eine Identifikation stattfinden mit den Clubmitgliedern, wenn die tendenziell sagen, da kann ich natürlich nicht für alle Clubs jetzt pauschal sprechen, aber in der Regel erlebe ich es so, dass es den Mitgliedern relativ am Hintern vorbeigeht, ob die dann deutscher Meister werden bei den Herren 40 oder nicht. Und dann frage ich mich manchmal, für wen machen die das überhaupt? Wenn
ja, das würde ich auch
Clubmitglieder.
Sagen.
Also
wenn das dann wenigstens in dem Club
genau, total, wenn die alle dahinter stehen,
ja, und dann finde ich es auch okay. Aber meistens ist es wirklich nur der Mäzenat, der das irgendwie toll findet. Also wir haben in Bolsbach zusammen gespielt damals. Mit
wo ist Paske Bolsbach?
Und von Stuttgart, das war so okay. Ein paar Jahre, haben die da richtig Geld reingebuttert und da dachte ich halt auch, da kommen jetzt hunderte von Mitgliedern, da waren vielleicht 30 oder 40. Und dann würde ich auch sagen, wenn wenigstens der Club da voll dahinter steht, da hunderte von Zuschauern kommen, dann sehen die Kinder immer tolles Tennis aus nächster Nähe, dann macht das ja vielleicht irgendwo noch Sinn.
Hm.
Aber gut, das ist schon eine philosophische Diskussion natürlich über Sport und Bezahlung.
Ich finde, es muss thematisiert werden, weil wir erleben es ja immer wieder.
Fragt man sich halt schon, das ist ja eigentlich dann wirklich Amateursport. Und
nicht nur eigentlich, oder?
ja. Und dann, aber gut, ja, das ist da schon wirklich bemerkenswert teilweise, was da aufläuft.
Wir werden ja auch gleich noch, bevor wir gleich über deinen Werdegang sprechen und über Tennis Channel, und da, weil ihr ja auch über die Tennis-Bundesliga berichtet, natürlich auch über die Tennis-Bundesliga sprechen, weil da haben wir ja genau die gleiche Thematik. Ne? Wer läuft auf und warum und wer guckt das und warum nicht? Und wer guckt es online bei euch? Da können wir gerne auch gleich nochmal dann über Zahlen, Daten, Fakten sprechen, wenn du magst. Aber ich würde gerne nochmal das Thema Hessen gerne kurz aufgreifen, weil du bist 77er-Jahrgang, ich bin 76er-Jahrgang. Damit ich mal, und du warst hessischer Meister, also auch da konntest du schon die Schläger in der Hand halten. Ich habe, das habe ich hier im Podcast auch vor was weiß ich, 100 Folgen mal drüber gesprochen, über meine Brillen gesprochen. Also, ich habe mal in Farmsen ein Turnier gespielt gegen Almar Stott, im Finale, volle Terrasse, Brille bekommen. Und ich habe in Berlin, jugendtrainiert für Olympia, gegen einen Hessen gespielt, 76er Jahrgang, der mich auch in 28 oder 32 Minuten bei Blau-Weiß Berlin weggerammt hat, um 8 Uhr morgens, Patrick Gottesleben. Den musst du kennen.
Absolut, der spielt jetzt so hier im Iphitos.
Jetzt mach mich nicht fertig und sag mir, du hast den besiegt in der Jugend.
Nee, der ist mal ein bisschen älter als ich.
Ein Jahr.
76 Jahrgang,
das ist mein Jahrgang.
Aber den hätte ich auf keinen Fall besiegt, der war viel besser als ich.
Alter, der hat, das war wirklich,
nee,
das
war richtig, der wollte, glaube ich, auch Profi werden.
Ja.
Nee, also der war deutlich besser als ich und bekannt in Hessen. Und witzigerweise spielt er jetzt hier im Iphitos.
Ach was.
Also hier, ich wohne ja in München und der Iphitos ist hier gleich ums Eck, da spielt er jetzt 42.
Ja, schöne Grüße, danke für die Brille nochmal. Erinnerst du dich an deine Brillen, an irgendeine Brille? Erzähl mir nicht, dass du noch nie die Brille bekommen hast.
Das ist zum Glück
Matthias, sei
lange,
ehrlich.
Lange her. Ich glaube, da war ich so 14 oder 15 und da habe ich, glaube ich, gegen unseren Nummer 1er, das war ein Profi aus England, bei den Bezirksmeisterschaften, Lawrence Matthews.
Ja.
Also 0-0 oder 0-1, ich bin mir nicht 100, aber das ist auf jeden Fall, da habe ich ganz schwer die Naht bekommen, ja, auf jeden Fall.
Ja, ja, ja.
Ansonsten Brille, Gott sei Dank, seit Jahren jetzt oder seit längerem dann nicht mehr, also auch gegen so Ex-Profis hole ich doch zumindest meine 3-4 Spiele in der Regel.
Einmal durchservieren geht immer.
Ja, oder genau, ja. Das ist jetzt nicht so meine absolute große Stärke, aber trotzdem hole ich meistens dann doch ein paar Spiele, auch gegen ganz gute Leute.
Ja, dann lass uns mal über den Tennis-Channel sprechen.
Gerne,
wie, du bist jetzt, glaube ich, seit knapp einem Jahr in Charge, ist das richtig?
Ja, das stimmt, seit April letzten Jahres.
Ja, ungefähr. Wie wird man denn, wie ist der offizielle Titel? CEO oder Geschäftsführer, Managing Director vom Tennis-Channel Deutschland?
Ich glaube, offiziell General Manager.
General Manager.
Genau. Ja, klingt gut.
Wie wird man?
Das war Zufall, ja. Also, das so geht über Headhunter in der Regel, ja, solche Jobs vergeben. Und ich war sehr lange bei Sky, also fast 15 Jahre bei Sky in der Distribution gearbeitet. Also, ich komme aus der Medienbranche, habe Betriebswirtschaft studiert. Und dann der Tennis Channel ist ja eigentlich aus USA. Ist da sehr, sehr bekannt. Also, wer in USA Tennis spielt oder Tennisfan ist, der kennt den Tennis Channel und viele Millionen haben ihn auch abonniert. Also in den USA wirklich eine große Sache, hat komplette WTA, ITP-Rechte, an einigen Grand-Slam-Turnieren Rechte. Also es ist schon wirklich eine große Nummer da und auch ein größeres Unternehmen. Also macht 200 Millionen Dollar Umsatz im Jahr in den USA. Also wirklich eine große, größere Sache. Und die wollen eben international expandieren und hatten auch schon vor, ich glaube, 3 Jahren in Deutschland so mal angefangen mit einer App und haben damals auch schon die Bundesliga übertragen. Aber ich würde sagen, die haben dann jetzt sich vorgenommen, das zu intensivieren und eben auch gerade in der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz, richtig jetzt Gas zu geben und haben dann auch gesehen, okay, das kannst du nicht aus Kalifornien, da sitzt in Santa Monica, das kannst du nicht von da aus steuern. Wir brauchen jemand in dem Markt, der zum einen natürlich irgendwie diese Erfahrung in der Medienbranche mitbringt, die Kontakte da hat auch zu Plattformen, die den Sender verbreiten oder die, der sich eben auch mit der Subscription auskennt, also wie gewinnt man Abonnenten, Marketing, Vertrieb, all solche Themen. Und zum anderen, das hat man in den Gesprächen auch schnell gemerkt, war denen auch wichtig, dass man eben nicht nur sagt, ja, Tennis habe ich als Kind mal gespielt, sondern jemand, der das eben auch lebt und der eben wirklich auch Tennis verrückt ist. Und das bin ich, also ich spiele, ich habe schon viel selber Tennis, ich stehe nachts auf und gucke Australian Open. Also ich glaube, wie du auch, bin ich wirklich einfach Tennis-Nerd, ich liebe den Sport, ich finde, es ist der beste Sport und ja, gerne auch 5 Stunden, 5-Satz-Match, Grand Slam, das ist so mein, da gehe ich dann auf. Und das haben die, glaube ich, auch gespürt in den Gesprächen, dass da jemand ist, der wirklich fürs Tennis brennt und der Spaß hat, ja, den Tennis-Channel auch in Deutschland dann nach vorne zu bringen. Und ja, so kam das jetzt seit genau einem Jahr.
Um das nochmal abzurunden, also 200 Millionen Umsatz USA, wem gehört der Sender? Ist es eine größere Gruppe oder ist das auch ein Mäzen oder eine einzelne Person?
Nee, das ist ein börsennotiertes Unternehmen, die Sinclair Broadcast Group. Dem gehören neben Tennis Channel eben auch noch hunderte von lokalen News Stations. Das ist in den USA ja ein großes Geschäft. Jede Region hat ja so eine News Station, meistens irgendwie 4 Buchstaben oder irgendwas. Und das ist eigentlich das Hauptgeschäft von Sinclair. Und der Tennis Channel gehört eben zu der Sinclair Broadcast Group und ja, ist ein großes Unternehmen mit ja, an der Nasdaq notiert. Also das ist schon im Hintergrund was Größeres, aber in Deutschland sind wir ein bescheidenes Unternehmen, was hauptsächlich aus mir besteht. Ich habe da noch einen Kollegen, der sitzt in Frankreich, also wir sind auch in Frankreich, in England, in Spanien, aber wirklich mit einem kleinen Team und dann eben die Rest der Kollegen, die sich auch um diese internationalen Märkte kümmern, sitzen dann in Santa Monica. Und ja, macht Freude natürlich für jemand, der sich so für Tennis interessiert, weil man natürlich auch die Turniere bereist, die Ex-Spieler trifft, Ex-Profis. Also das ist natürlich schon für mich eine schöne Sache, in diesem Markt tätig zu sein.
Und es ist so, dass ihr ja X Abonnenten habt, global. Du bist für die, habe ich richtig rausgehört, Dachregion zuständig oder nur Deutschland?
Ne, genau, Deutschland,
Dach.
Österreich, Schweiz, genau, wir nennen das Dach und
Ja. Und
da gibt es genau.
ja, welche Zahlen kannst du uns dann nennen? Oder welche Zahlen möchtest du uns nennen? Ihr seid ja relativ am Anfang dabei und nun ist es ja so, dass die Märkte in den USA und Deutschland oder in der Dachregion sicherlich sehr unterschiedlich sind. Ich kann mir vorstellen, du verbringst auch einen Teil deiner Zeit damit, den Amerikanern den europäischen Markt zu erklären, oder haben die verstanden, wie Europa tickt?
Das ist immer, ja, das ist in der Tat, muss man dem manchmal gerade diese Herausforderung der regionalen Unterschiedlichkeit auch Ihnen immer wieder zu erklären, dass zum Beispiel der deutsche Tennisfan in der Regel eben auch ein Tennismatch auf Deutsch kommentiert haben möchte und nicht einfach nur den englischen Kommentar, was aus Kostengründen wir trotzdem des Öfteren machen. Aber jetzt zum Beispiel gerade bei Davis Cup oder Billie Jean King Cup, da sage ich dann schon, also da ist, glaube ich, dem deutschen Tennisfan schon wichtig, dass da ein deutscher Kommentar auch ein bisschen Emotionen das rüberbringt. Und da ist eben jetzt die englische Tonspur dann nicht das Mittel der Wahl. Zahlen, ja, wir stehen da schon noch am Anfang. Also wir wollen jetzt Richtung fünfstellige Abonnentenzahlen gehen hier in der Dachregion. Und ja, sind intensiv dabei, Rechte auch zu akquirieren. Eben das für den deutschen Tennisfan da wirklich jetzt auch ein schönes Paket dabei ist für den wirklichen Tennisfan. Also wir werden in Kürze einen Deal mit der ATP bekannt geben für die Challenger Tour. Also die Challenger Tour ist ja quasi so die Stufe unter den großen ATP-Turnieren, wo aber natürlich auch super Tennis geboten wird. Und da werden jetzt dieses Jahr von der ATP 35 Turniere in unterschiedlichsten Regionen eben mit mehreren Kameras produziert und auch mit Kommentar, also mit englischem Kommentar übertragen. Bisher war das meistens nur mit einer Kamera und ohne Kommentar konntest du das in so einer App angucken. Und diese 35 Turniere, also das ist dann eben wirklich jede zweite Woche, kann man sich dann Challenger-Tennis bei uns in hoher Qualität angucken. Wir haben den Davis Cup, den Billie Jean King Cup. Wir sind in Verhandlungen eigentlich mit fast allen deutschen ATP-Turnieren oder WTA-Turnieren. Muss man verstehen, die Rechte liegen ja eigentlich bei Sky für ganze ATP- und WTA-Touren. Nur die deutschen Turniere dürfen sich halt selber vermarkten. Das heißt, die haben durchaus die Möglichkeit zu sagen, wir geben die Rechte an Sky, aber der Tennis Channel hat es vielleicht auch oder Eurosport. Also da kann man eben mit den Turnieren selber in die Verhandlung gehen. Also so hier München und Stuttgart und Halle und WTA in Stuttgart und Bad Homburg. Also in diesen ganzen Turnieren sind wir dran, um dann daraus eben einfach so ein Paket zu schnüren, wo der Tennisfan sagt, das ist jetzt, also wir kosten 5 € im Monat oder 50 € im Jahr und oft machen wir da auch noch Promotions zusammen mit dem DTB oder anderen, wo man dann auch vielleicht mal 50% Rabatt auf das Jahresabo, und zwar jetzt gerade zum Davis Cup hat man solche Aktionen bekommt. Also da ist man wirklich für vergleichsweise, wenn man es jetzt mit Sky oder DAZN oder so vergleicht, die auch ganz andere Rechte haben. Also das ist jetzt, wir wollen uns auch nicht mit denen vergleichen, aber das ist sicherlich noch ein Betrag, wo man als Tennisfan sagt, also jetzt für 3, 4 € im Monat habe ich dann eben 24/7, wann immer ich diesen Sender oder auch die App einschalte, läuft da eben Live-Tennis, laufen aber auch Dokumentationen, laufen Behind the Scenes, Spieler beim Training. Also das ist ja so ein Rundum-Paket wirklich für den Tennis-Fan, was wir bieten. Und wir, ja, sind nur auf Tennis fokussiert, nicht wie andere Apps jetzt oder andere Sportanbieter, wie jetzt, weiß ich, Sport 1, Eurosport, die eben jetzt 50 verschiedene Sportarten machen, sondern wir sind wirklich, ja, unser Herz schlägt fürs Tennis und das ist unser absoluter Fokus und da sind wir eben auch sehr tief dann drin.
Und ihr bietet ja auch noch anderen Content. Wenn ich so in der App ein bisschen rumsurfe, dann lande ich ja auch bei den Zverevs, bei Content mit Boris Becker, irgendwelche Interviews. Ich versuche das jetzt mal ganz grob zusammenzufassen. Ja, also da gibt es ja
Ja, wir haben auch.
Online-Learnings auch, ja, oder
Ja,
the stage is
genau.
yours, you name it.
Gibt auch da so eine Rubrik Trainingstipps, also
Trainingstipps,
wo
stimmt.
Boris Becker oder auch andere berühmte Coaches, Wolfgang Thiem, Toni Nadal eben sozusagen zu gewissen Themen sich äußern. Und dann haben wir einen Podcast mit den Zverev-Brüdern, A bis Z, da sind wir natürlich sehr stolz drauf. Klar, die aktuelle Nummer 2 der Welt. Da hatten wir auch tolle Gäste letztes Jahr. Toni Kroos, Dirk Nowitzki. In der Pilotfolge Boris Becker, da war ich sogar, das war ein sehr schönes Erlebnis, bei der Aufnahme live dabei in Kitzbühel, im Stangelwirt. Da hatte der Zverev erst so eine Veranstaltung seiner Foundation. Der hat ja für die diabeteskranke Kinder so eine Stiftung. Und da war Boris Becker auch eingeladen. Am nächsten Morgen haben wir dann im dem Hotel vor der Kulisse des Wilden Kaisers die erste Folge von A bis Z aufgenommen mit Boris. Und klar, ich meine, wieder 77 geboren, also natürlich ein absolutes Idol meiner Jugend. Kann mich gut erinnern an viele Wimbledon-Matches, die ich mal mit meinem Vater geguckt habe. Und ja, den mal live zu sehen, auch kurz mit ihm zu reden, das war natürlich toll. Und ja, und der Podcast-Folge, das hätte für mich auch 3 Stunden gehen können. Ich kann dem stundenlang über Tennis zuhören. Jetzt auch der neue Podcast hier mit Andrea Petkovic. Ja, ich höre dem einfach gerne zu, wenn der über Tennis redet. Ja. Das ist einfach, da ist man gerne dabei.
Ja, Kudos. Ja,
insofern ist der Tennis-Channel einfach für den Tennis-Fan das Rundum-Paket. Und dann Tennis-Channel Bundesliga, können wir vielleicht nochmal kurz
ein
Wort zu verlieren. Also wir haben seit letztem Jahr die Namensrechte an der Bundesliga. Du hast ja den Simon Papendorf zu Gast gehabt.
Muss man dazu sagen, DTB, Marketing-Geschäftsführer,
genau.
Er hat eine andere Funktion, aber um das stark vereinfacht für den Hörer darzustellen, der für beim DTB für Marketing und Vertrieb irgendwie zuständig ist. So, ne?
Und mit dem haben wir letztes Jahr unsere Kooperation eben auch erneuert und da auch die Namensrechte an der Tennis-Channel Bundesliga erworben.
Was kostet das?
Da würde ich jetzt nicht... aber sagen wir, wenn man sonst was uns so durch die, vielleicht mit Fußball oder so durch die da an Summen aufgerufen wird, das ist natürlich im Tennis schon eine andere Hausnummer.
50 also, bis 100 Millionen Euro, klar. Ja,
ja genau so. Und da haben wir dann letztes Jahr, also klar, ich finde Tennis schon in der Bundesliga wirklich ein unterschätztes Produkt. Kann ich wirklich nur jedem Hörer empfehlen, wenn da in der Nähe vielleicht ein Verein ist, sich das im Sommer mal anzugucken. Da wird also wirklich hochklassiges Tennis geboten, mal locker auf dem Niveau von einem 250er. Also erinnerungsweise geblieben, letzte Saison Botic van de Sandschulp, spielte die ganze Saison keinen Ball rein, gewinnt 8 oder 9 Bundesliga-Matches und schlägt dann Alcaraz im Anschluss bei den US Open.
In München hat er aber gut gespielt.
Ja, diese Saison, letztes Jahr glaube ich nicht. Ich glaube, das war das Jahr davor.
Er war
im Finale mal. Dann hat er wirklich letztes Jahr nicht so gut gespielt und dann hat er sich in der Bundesliga da die Konfidenz geholt und dann schlug er gleich. Und dann beendete er noch Rafael Nadals Karriere. Also das war ja 2024 ein interessantes Jahr für ihn. Ja. Solche Spielertypen sieht man da halt. Also wirklich Top 100 Spieler, Top 50 Spieler teilweise. Und das für sehr kleines Geld. Also ich fand das vor Ort jetzt ein super Produkt und wir produzieren das dann zusammen mit einem Partner. Also alle 5 Begegnungen pro Spieltag kann man sich im Einzelfeed angucken, dann ohne Kommentar und dann produzieren wir darüber noch eine Konferenz mit 2 Kommentatoren, die von Anlage zu Anlage gehen, wie man das so vom Fußball kennt, sagen, hey, hier ist jetzt Matchball da und jetzt hier, wie steht's in Großhesselohe, wie steht's in Palmgarten oder so, also gehen von Anlage zu Anlage und das dauert 6-7 Stunden wirklich, wo wir dann so eine Konferenzschaltung machen und das kam auch bei den Fans gut an. Das hatten wir auch vor der Paywall, also da musste man jetzt auch gar nicht unbedingt Abonnent für werden, weil wir wollten das erstmal wirklich dem Fan nahe bringen und sagen, hier, ihr müsst euch, das ist einfach guter Sport, guckt euch das mal an.
Ja.
Und ja, also das ist auch ein wichtiger Bestandteil von unserem Content-Portfolio jetzt wieder. Diesen Sommer freuen wir uns schon drauf.
Da habe ich ja dann gleich eine Idee/Frage. Wir beide wissen, du als ehemaliger Sky-Mitarbeiter, ich als jemand, der 1-2 Leute bei Sky kennt, aber selber auch Abonnent ist, dass Tennis-Clubhäuser viel Geld dafür bezahlen müssen, um Sky senden zu dürfen. Und ich habe gelernt, relativ viele Clubs haben gesagt, kann ich mir nicht mehr leisten. Ich glaube, man zahlt irgendwie pro Quadratmeter auch, je nach Größe des Raumes, dann für diese Sky-Lizenz. Logisch, zu Hause zahle ich, was weiß ich, 30, 40, 50 Euro, je nachdem, welches Paket ich habe. Aber als Tennis-Clubhaus kann das durchaus sein, dass ich das 10, 20-fache dafür bezahlen muss, je nachdem, wie groß mein Club ist. Wäre das nicht eine Geschäftsidee für euch da, mit Tennis-Channel auf all diesen Fernsehern permanent zu laufen? Ich habe für mich den Anspruch, ich bin in 2 Clubs in Hamburg Mitglied, dass da eigentlich Tennis läuft. Auf der Glotze, wenn ich das mal so sagen darf. In der Regel ist die bei uns aus, auch in Ordnung. Aber ja, irgendwo hat das ja auch was Belebendes. Wenn da so ein bisschen, man kennt das aus England, aus den Clubhäusern, ich zumindest, du auch wahrscheinlich. dass da so Sport auf den Fernsehern läuft. Ja? Wie selbstverständlich, wenn man in den Sportclub kommt. Wäre das nicht ein Ziel, dass Tennis Channel da auf den Screens in den Clubhäusern läuft? Und kriegt ja, man da nicht besondere Deals hin? Oder müsst ihr auch so ein Kram auf die Beine stellen, lizenzmäßig dann, dass die zu viel zahlen müssen?
Lustig, dass du das sagst, weil das ist exakt eine Idee, die wir haben, um den Tennis Channel bekannter zu machen. Weil
das nicht abgesprochen hier. Nicht
ja, das stimmt. Ja. Nee, das stimmt. Ich sag mal, das Kernthema für den Tennis Channel ist eigentlich auch bekannter zu werden unter Tennisfans. Also wir haben ja auch eine Marktbefragung da gemacht und das ist eben noch nicht so, dass jetzt selbst Tennisfans, wir haben über 1000 Tennisfans repräsentativ befragt, und da war nur so jeder Fünfte ungefähr, der wusste, was der Tennis Channel ist und dass es den überhaupt gibt in Deutschland. Weil klar, wir können jetzt nicht hier Millionen in Marketingkampagnen investieren, und sondern das muss ich so ein bisschen rumsprechen. Wir machen klar Kooperationen, Social Media sind wir präsent, Instagram und so, aber wir haben jetzt nicht das Geld, hier jetzt Deutschland zuzupflastern und sagen, hier gibt es den Tennis Channel. Insofern ist eine Idee, die wir haben, eben wirklich die Tennisclubs anzuschreiben und zu sagen, ihr könnt den Tennis-Channel, weil das habe ich jetzt auf der Einfachheit unterschlagen. Also man kann uns so zum einen abonnieren. Es gibt den Tennis-Channel als linearen Sender, aber auch kostenlos abrufbar als IP-Stream über verschiedenste Plattformen, also aktuell Samsung TV Plus, LG Channels, Amazon Prime. Und da kommen jetzt noch einige hinzu, auch über Join werden wir hoffentlich bald verfügbar sein. Also dass man eigentlich nur den Club sagen muss, wenn ihr einen dieser Fernseher habt oder wir schicken euch einen kleinen TV-Stick zu und dann ist das einmal eingestellt und dann könnt ihr eigentlich immer den Fernseher anmachen und dann läuft immer im Clubhaus, ohne dass das euch irgendwas kostet, immer Tennis und immer der Tennis-Channel, weil wie du sagst, das finde ich eigentlich auch wünschenswert, dass das eigentlich, dass da immer Sport und immer möglichst Tennis läuft. Gut, jetzt mag während des Grand Slam-Turniers, kann ich verstehen, da wird dann vielleicht doch auch mal Eurosport dann eingestellt, weil wir eben die Rechte nicht haben, aber das doch in der Regel eben auf der Tennisstelle läuft. Wie gesagt, da ist ja jetzt fast jede Woche ein Live-Turnier, sei es ein Challenger, sei es ein ATP, ein WTA-Turnier, und sonst laufen eben auch viele Classic-Matches, guckt man sich auch gerne mal wieder an, irgendwie hier Federer, Nadal, Australian Open oder sowas, das läuft eben auch gerne mal, wenn sonst kein Live-Sport ist. Also genau da sind wir gerade dran, an so einem Mailing quasi an sämtliche Tennisvereine, um zu sagen, der Tennis-Channel hat die und diese Rechte, vielleicht auch für eure Mitglieder interessant. Und übrigens auch, wenn ihr eine Gastronomie habt und die einen Fernseher, dann gibt es sehr einfach, für die auch den Tennis-Channel zu zeigen. Und es kostet auch nichts. Also weil wir haben nicht dieses Thema mit diesen Gastrorechten.
Ja, ja.
Das ist beim Tennis nicht ganz so kompliziert wie im Fußball, sondern wir haben da alle Rechte und wir brauchen da jetzt auch keine besondere Rechte irgendwie. Und deswegen, ist das eine gute Idee, die wir auch umsetzen werden.
Ja, mal gucken. Vielleicht fällt uns ja auch noch im Nachgang, müssen wir jetzt nicht hier live on tape besprechen, das ein oder andere ein. Mal schauen. Aber letztendlich ist es ja eine Geschichte, die ich grundlegend total supporte, logischerweise, als Tennis-Nerd, als Supporter. Und ich bin mir sicher, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, dass die Schlagtechnik der Kinder durch das visuelle Lernen positiv beeinflusst wird. Heißt, meine These, die Kinder, die heute Tennis spielen, teilweise auch 4-5 Mal die Woche, wohlgemerkt, gucken wenig Tennis im Fernsehen im Vergleich zu uns beiden. Wir saßen wahrscheinlich relativ häufig dann auch nachts vorm Fernseher und haben da bei den US Open Boris Becker gegen Derek Ostagno die Waden massiert, damit er da irgendwie noch in der zweiten Runde das Ding gewinnt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Kinder dahingehend dann auch eben diese Motorik sich abschauen, so wie wir früher. Ich weiß nicht, hast du auch damals ein Vorbild kopiert von der Technik? Man erinnert sich ja an den signifikanten McEnroe-Aufschlag oder an diese Boris Becker-Motorik beim Aufschlag oder you name it. Die Stefan Edberg Rückhand einhändig. Du hast den Volley von Edberg wahrscheinlich kopiert. Erinnerst du dich daran, dass du auch einen Spieler kopiert hast?
Nee, jetzt nicht von der Technik kopiert, glaube ich nicht. Also habt ihr beidhändige Rückhand, da bist du jetzt nicht
wie das Borg und die Hand loslassen dann.
Nee, also aber ich kann mich natürlich gut erinnern, wie ich als Kind so an unser Garagendach oder auch an so eine Turn und die Wand von der Turnhalle und mir vorgestellt habe, dass ich jetzt hier Becker gegen Lendl irgendwas. Also stundenlang und viel Tennis geguckt, auch im Fernsehen.
Und wer hat gewonnen an der Wand?
Becker oder Lendl?
Meistens Becker. Du hast Lendl gewinnen lassen an der Wand?
Nein, Becker
ja, natürlich. Immer, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, bin ich bei dir. Das kann sicherlich auch helfen, wenn wenn Kinder viel Tennis schauen, visuelles Lernen. Und deswegen mit meinem Sohn hier, der ist jetzt 6, versuche ich auch immer und dann mit ihm ein bisschen dann morgens oder so Tennis zu schauen. Australian
Ja.
Open haben wir jetzt ein bisschen geguckt.
Legendär. Ja, stark. Wir machen ja gleich noch das Tennis-Abitur. Ich habe hier natürlich was zum Thema TV-Einschaltquoten
Okay, bin
vorbereitet.
gespannt, ja.
Ja, genau. Wir wollen ja, sind ja auch dann Bildungspodcast und wollen die Leute ja ein bisschen schlauer machen. Also ich muss ja aufpassen, dass ich nicht jedes Mal die gleichen doofen Fragen stelle. Und passend zum Gast, TV-Einschaltquoten, Tenniszahlen, Rekorde. Ja, wollen wir da direkt einsteigen? Oder willst du im Prinzip noch etwas zum Thema allgemein jetzt TV-Rechte sagen oder irgendwas Besonderes announcen hier, dass ihr die Rechte von Wimbledon, von Amazon in der Sublizenz kaufen werdet oder so? Oder vielleicht sprechen wir noch ganz kurz, um das Thema abzurunden, über diesen stark fragmentierten Markt. Also ich muss ja auch mal ein, zwei kritische Fragen stellen, so aus der Sicht des Tennisfans. Was sagst du denn jemandem, der sagt, naja, also eigentlich möchte ich ja, dass das alles auf ARD und ZDF läuft, die bringen ja viel zu wenig Tennis und ich weiß gar nicht mehr, wo was läuft. Entweder auf Sky oder Eurosport oder Sportdeutschland oder Amazon. Ich komme nicht mehr hinterher, ich steige aus, ich gucke Golf oder Fußball. Was entgegnest du dem? Sagst du auch, ja Freund, das ist, so ist der Lauf der Dinge, finde ich damit ab.
Also ich kann natürlich den Fan da durchaus verstehen und das Thema hat uns ja auch bei Sky natürlich schon immer begleitet, die Klagen der Fußballfans. Ja, aber ein Stück weit muss man sagen, ist das eben ein Business und da kann ich auch wenig Hoffnung, glaube ich, irgendwelchen Fans machen, dass das in Zukunft grundlegend anders wird, dass jetzt wirklich einer da das Feld aufrollt und sämtliche Rechte bei sich vereint. Das ja, muss ich für alle ja irgendwo auch rechnen und also ARD und ZDF finde ich sowieso, das ist, kann ja jetzt nicht 8 Stunden da irgendwie Tennis laufen lassen, das ist ja schon ein Flächenrecht, da brauchst du ja wirklich einfach. Und klar kann man, das haben sie ja teilweise auch gemacht, ich kann mich noch erinnern, Kerber damals gegen Williams Wimbledon, das lief dann im ZDF. Also so absolute Highlight-Spiele, das kann man drüber reden, wobei, wenn es im Free-TV sowieso schon läuft, finde ich, muss jetzt nicht ARD und ZDF nur wieder Geld ausgeben, damit da auch noch läuft. Zwei Grand Slams sind ja immerhin im Free-TV über Eurosport verfügbar. Ja, und wenn dann Amazon das irgendwie entscheidet, dass Wimbledon für die interessant ist, dann machen die das und da kann man dann auch wenig gegen tun. Und ja, also insofern ist der Markt fragmentiert. Aber da, ja, das ist wirklich, fürchte ich, der Lauf der Dinge, wie das im Sport, und das ist ja in den meisten Sportarten so. Also
Weißt du, wie viele
Tennis
Leute bei
jetzt.
Amazon in Wimbledon gucken oder wie viele das zum Anlass nehmen, sagen, jetzt hole ich mir aber das Prime-Paket oder wird sowas nicht kommuniziert?
Nee, da kommunizieren die
Nichts,
gar
ne?
nichts, da nichts zu. Klar, man weiß jetzt zum Beispiel, wie viele Millionen Menschen hier das Australian Open Endspiel geguckt haben auf Eurosport oder aufs French Open Endspiel letztes Jahr. Das waren dann schon so 2,5, 3 Millionen in der Spitze.
Guck mal, das war eine meiner Fragen des
Ach
Tennisabiturs.
so, ah.
Wie viel haben das French Open Finale 24 geschaut? Naja, also
Also, auch Tennis Channel wird, glaube ich, eben nicht in absehbarer Zeit jetzt das alles aggregieren können. Das sind einfach dann auch rechte Kosten, die man nur schwer refinanziert bekommt, weil auf der anderen Seite sind die Leute ja auch sicherlich nicht bereit, dann jetzt zu sagen, okay, für das eine Abo würde ich dann 30 € im Monat ausgeben, wenn da mal alles nur Tennis jetzt zusammen wäre. Und ja, insofern muss man da, glaube ich, mit einer gewissen Fragmentierung leben. Ich finde jetzt im Tennis ja, also Discovery Plus für 2,99 kann man das ja abschließen, das mache ich dann immer zu den Grand Slams. Wir sind jetzt auch preislich ja durchaus überschaubar. Gut, bei Sky ist sicherlich das Thema, dass man das ganze Sportabo buchen muss, nur wenn man eigentlich nicht nur für Tennis interessiert, weil Sky eben kein separates Tennisabo jetzt anbietet für den absoluten Tennis-Nerd, der sagt, mich interessiert weder Formel 1 noch irgendwas anderes, ich will eigentlich nur Tennis gucken. Das ist bei Sky eben das Prinzip, dass man verschiedene Sportarten bündelt in diesem Sportpaket. Und ja, dann Sportdeutschland TV oder jetzt sind die US Open ja auch wieder bei Sky. Also, aber ich verstehe, dass das unübersichtlich ist. Und meine Mutter ist da auch mal überfragt, und wo läuft jetzt wieder was? Oder muss ich ihr dann sagen, wie sie das empfängt und so. Also das verstehe ich. Insbesondere jetzt auch Menschen vielleicht, die jetzt nicht wie wir damit aufgewachsen sind, mit 5 Apps auf dem Handy und mach mal kurz Discovery Plus. Gerade jetzt Tennisfans vielleicht, die auch 60, 70 oder jenseits, für die ist das sicherlich nochmal ein anderes Thema. Jetzt Amazon Prime, wie kriege ich das überhaupt? Und wie kriege ich das auf dem Fernseher vor allem? Also ich will das ja Tennis in der Regel ja auf dem Fernseher gucken und nicht auf dem Handy. Das ist dann schon nicht so ganz trivial, denke ich, für Menschen, die jetzt nicht, wie jetzt vielleicht wir, jeden Tag Netflix, Disney Plus und das ist halt eine weitere App auf meinem Fernseher, zack, zack, kein Thema. Das ist sicherlich auch nochmal ein Punkt, auf jeden Fall. Aber da kann ich wirklich nur wenig Hoffnung machen, dass sich das in absehbarer Zeit grundlegend ändert.
Ja. Ich habe früher bei Philips gearbeitet, 6 Jahre. Lang ist es her, bis 2004. Und ja, Ease of Use war sicherlich immer eins der wesentlichen Features, logischerweise. Also Bildqualität spielt immer ganz große Rolle, gerade im deutschen Markt. 100-Hertz-Technologie im Vergleich zu 50-Hertz. Gerade bei den Bildröhrenfernsehern noch, also aus der über die Zeit reicht, wo gerade dann die Flat-TVs und LCD-TVs eingeführt wurden. Ja, und Ease of Use, gerade bei Fernbedienung, brauchen wir weiter drüber reden, ne? Ist elementar, logischerweise, und meiner Meinung nach dann auch ein wesentlicher Erfolgsfaktor in diesem Marktsegment für all die Anbieter, die du eben aufgezählt hast und somit auch für euch dann, ne?
Vielleicht bevor wir zum Tennisabitur kommen, wollte ich noch kurz
Gerne.
erwähnen, dass wir eben auch frei verfügbar unter tennis.com, also tennis.com ist die größte Tennis-Webseite ja weltweit. Also ich habe das auch schon früher auf Englisch stark genutzt oder wurde mir auch viel vorgeschlagen eben in meiner Facebook-Instagram-Timeline. Und wir haben auch vor einem Jahr ungefähr mit dem Team, mit dem eigenen Team hier in Deutschland jetzt in tennis.com auf Deutsch. Also da kann man jeden Tag einfach Ergebnisse, Statistiken, Artikel. Wir fokussieren natürlich sehr stark auf deutsche Spieler. Also wir haben jetzt gerade ein Interview mit Zverev oder Justin Engel, langes Interview. Also wir gehen da natürlich sehr stark in die deutschen Themen und auch wieder sehr tief rein. Also wirklich Tennis-Bundesliga, solche Themen. Also das wollte ich nur mal auch für die Fans, die das vielleicht auch noch nicht wussten, dass eben tennis.com jetzt auch auf Deutsch verfügbar ist und wir auch auf Instagram einen eigenen Instagram-Kanal haben, tennischannel.de, wo auch ja, jeden Tag was gepostet wird, Interviews, Highlight-Shots. Also wir sind da jetzt, ich versorge den Tennis-Fan jetzt hier sozusagen rundum, den kleinen Werbeblock musste ich dafür
Ja,
machen.
aber deswegen reden wir ja miteinander. Einfach
Ja,
damit die Leute eben
nee,
sich.
weil das
Wir
nicht
halten
so
die Leute ja im
bekannt ist vielleicht auch.
Blumenstrauß hin und die entscheiden sich
Genau.
heraus, welche Blume sie dann picken und welche nicht. Prima. Ja, aber dann lass uns doch gerne mal dann zum Tennisabitur kommen.
Gerne.
Bis jetzt hat jeder bestanden. Ich kann dich beruhigen. Die erste Frage hatten wir eben schon angerissen. French Open 2024. Du hattest deine Zahl genannt. Wie viele Leute haben das auf Eurosport geschaut?
Also 2,5, 3 Millionen in der Spitze.
Also Spitzenwert steht hier 2,23 Millionen,
Ja,
aber
okay.
das liegt ja im Bereich der Toleranz.
Danke.
Marktanteil entspricht dann 11,5%. Da kannst du logischerweise mehr mit anfangen als ich. Aber wenn ich das dann mit dem dicken Daumen mal 9 nehme, dann kann man sich ja ausrechnen, wie viele Leute aktuell zu dem Zeitpunkt Fernsehen geschaut haben und wie viele davon dann Eurosport entsprechend geguckt haben. ATP Final 2023. Das Finale zwischen Sinner und Djokovic stellte in Italien einen neuen TV-Rekord auf. Also, das ist eine Frage, die kannst du eigentlich gar nicht wissen. Also, es ist eher eine Schätzfrage dann. Wie viele verfolgten dieses Spiel? Du kannst gerne auch einen relativen Marktanteil nennen oder eine absolute Zahl. Also, wie viele Millionen haben sich das Spiel angeschaut? In Italien. Jetzt laut gedacht von meiner Seite, ich hoffe, ich sage nichts Peinliches. Ich schätze, in Italien hat 50 Millionen Einwohner. Ich weiß es aber nicht genau, muss ich gestehen. Oder 40 Millionen.
Ja, ich hätte eher so auch, ich hätte sowas um die 30 Millionen TV-Haushalte gedacht. Um den Dreh Deutschland hat so 40. TV-Haushalte
TV-Haushalte, danke,
ist ja nicht
ja.
gleichbedeutend mit der Einwohnerzahl, sondern Deutschland hat so 80 Millionen Einwohner, aber nur ungefähr 40 Millionen TV-Haushalte.
Gut.
Und ich hätte jetzt grob gesagt, vielleicht so 8 Millionen, diese
Ja,
8 Millionen Quote.
6,7 Millionen.
Ja, natürlich schon
35,7% Marktanteil.
als
Würde ich
Antwort.
jetzt
Ja,
auch
das
mal
ist natürlich
gelten lassen als richtige Antwort. Also
zumindest nicht ganz,
bei
nicht
so einer
völlig.
Tennisklausur sind das so 4 von 5 Punkten dann.
Das ist nett.
Ne? Wo
Ja, aber in
der
Italien, das ist wirklich Wahnsinn, was da aktuell abgeht an Tennisboom mit
Ja, irre,
dem.
oder?
Ja, das ist Wahnsinn.
Mein
Den Markt sind wir leider nicht.
letztes hat irgendeine. Oh, ich habe den so ein Linkshänder Nummer 11 aus Italien, Bellucci. Unfassbares Match, ich glaube gegen Medvedev. Bringe ich irgendwas durcheinander?
Ja, ich glaube, der hat den geschlagen
Der hat den
sogar.
geschlagen, ja, das habe ich zufällig gesehen. Also
Das ist die Nummer 11 in
die
Italien
Nummer
aktuell.
11 in Italien,
Ja,
die haben.
das ist unglaublich. Also, die müssen auch in der Jugendarbeit irgendwas sehr richtig machen.
Ja, die haben sehr, sehr
Also,
viele Challenger-Turniere, glaube
ja,
ich,
das ist
auch,
auch ein
ne?
Punkt. Ja, ja.
So, dann haben wir hier. BBC Wimbledon 22, die haben einen neuen Streaming-Rekord auf ihren digitalen Plattformen. So viel zum Thema Marktpotenzial. Man kann ja durchaus auch England mit Deutschland rudimentär vergleichen. Wie viele haben das Herrenfinale auf BBC One angeschaut und wie oft wurde es gestreamt? Ja. Ich stelle Fragen, ne?
Ja. BBC One, ja. Vielleicht dann 5, 6 Millionen und Streams
stark.
10 Millionen.
Ja, also in Summe sind es 10 Millionen. Mhm. Die Spitzenzuschauerzahl lag bei 7,5 Millionen und gestreamt 2,6 Millionen Mal. Also da sieht man auch, also dass sich Leute, okay. Dass sich Leute, genau, dann ja auf den digitalen Plattformen wie Tennis Channel tummeln und nicht nur linear, logischerweise mit der Fernbedienung hantieren. Gibt es von deiner Seite aus irgendeine Zahl, die dich beeindruckt hat oder die wir hier den Hörern mitteilen sollten, Bezug nehmend auf Einschaltquoten, Rekord, Matches? Ich weiß nur, ich glaube, zu Becker-Zeiten haben mehr als 10 Millionen, um und bei 10 Millionen sich Davis Cup angeschaut, ARD, ZDF, teilweise sogar noch mehr. Einmal wurde die Tagesschau verschoben damals, ich glaube, bei Davis Cup Deutschland gegen Tschechien. Man kann sich das ja heute kaum vorstellen.
Das stimmt, ja. Ich finde grundsätzlich ist dieser Vergleich halt immer hinkt ein bisschen. Damals haben wir auch irgendwie 20 Millionen Menschen Wetten, das geguckt am Samstagabend. Das war natürlich, da gab es teilweise eben noch drei Programme und Kabelfernsehen kam ja gerade erst so auf, Ende der 80er. Also das ist natürlich heute eine völlig andere Medienlandschaft. Da finde ich es schon bemerkenswert, wenn 3 Millionen Menschen oder 2,5 Millionen sonntagmorgens sich Australian Open Finale angucken oder French Open Finale. Das ist schon gut. Wir sehen das ja auch in den Mitgliederzahlen beim DTW. Also jeder, der sagt, Tennis ist irgendwie am absteigenden Ast, das Tennis boomt ohne Ende. Ich sehe es, wie viele Jugendliche spielen, wie viele Turniere, wie viel EK, also wie viel die Tennisclubs teilweise Aufnahmestopps, die Tennisschulen quillen über. Also Tennis ist absolut am Boomen, das sieht man an vielen. Und da glaube ich, aber die Quoten, die ein Becker war, das wird es nicht mehr geben. Das gibt es aber in anderen Bereichen auch nicht mehr. Das ist einfach, außer vielleicht jetzt ein EM-Endspiel oder ein WM-Endspiel, da kann man ist das einfach fragmentierter geworden. Und insofern ist, glaube ich, der Vergleich da wirklich nicht mehr so ganz passend.
Absolut.
Beckers Zeiten.
Ja. Vielleicht nochmal abschließend dann zum Thema Tennisabitur die Frage. In wie vielen Ländern wurden die Australian Open 2018 ausgestrahlt?
2018?
Ja. Also 900 150. Millionen. 220 Länder steht hier. Ich habe gedacht, es gibt nur knapp über 200.
Ja, aber, da habe ich auch erstmal angefangen zu überlegen, wie viele Länder es überhaupt gibt auf der Welt.
Naja, aber ChatGPT lügt nie, oder?
Das ist was.
Wunderbar. Prima. Ja, Matthias, du hast natürlich mit einer 2- bestanden, so wie alle Gäste.
Na? Immerhin, 2- war ich in der Schule immer hochzufrieden mit.
Du, haben wir es also, gemeinsam.
Das passt für mich.
Da haben wir was gemeinsam. Insofern, famous last words. Gibt es etwas, was ich vergessen habe zu fragen, was du den Hörern noch mitteilen möchtest? Oder hast du gedacht, warum hat er mir denn die und die Frage nicht gestellt?
Nein, also ich würde sich nur noch die Frage stellen, wann wir dann mal uns auf dem Platz sehen, Tom. Also ich wie gesagt, im Sommer bin ich wieder fit und dann hoffe ich mal, vielleicht während des ATP-Turniers in Hamburg, da werde ich sicherlich vor Ort sein.
Du bist herzlich willkommen. Ja. Ich nehme auch Rücksicht auf deine Verletzung.
Na, bis dahin bin ich hoffentlich wieder, aber du bist ja auch hoffentlich, hast ja viel Training gegeben, vielleicht hast du ja noch ein paar Tipps an der einen oder anderen Stelle.
Training gegeben habe ich nicht viel, vielleicht fragen mich einige Hörer auch, das so zur Info. Also ich habe Trainerschein gemacht, 1994. Ich habe ein Jahr lang Partys veranstaltet und Tennistraining gegeben. Also ich hatte ein vernünftiges Einkommen, aber dann habe ich Industriekaufmann gelernt, BWL studiert, bei Philips gearbeitet und war 20 Jahre selbstständig. Also insofern habe ich das große Vergnügen, auch mit meinen Kindern dann zu spielen und da meine Mannschaftskameraden zu belehren. Und wir lernen nie aus. Ich habe gestern mit meinem Doppelpartner gespielt und er hat meinen Aufschlag korrigiert, meinen Ballwurf. Und seitdem schlage ich auf wie Felix Hutt wieder.
Stark.
Ja.
Das wäre gut.
Ich kann dir sagen, also wir feilen an unserer Technik, wir lernen nie aus. Ich versuche jetzt im Moment gerade diese Djokovic-Aufschlagtechnik nachzumachen, um mit dem Handgelenk noch ein bisschen mehr Beschleunigung reinzubekommen in den Ball von 50 auf 60 km/h. Also von der Seite.
Ja, würde mich sehr freuen.
Sehr, sehr gerne.
Vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein durfte. Hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, schön, dass du die Zeit genommen hast.
Und dann hoffe ich, dass wir auch viele deiner Hörer vor Ort dann treffen, bei irgendwelchen Turnieren kommt auf dich zu.
Genau.
Und freue ich mich.
Du hörst auch, ey Matthias.
Ja, gerne.
Prima. Dann vielen Dank für deine Zeit, für die Einblicke. Und ja, Leute, guckt Tennis Channel. ladet die App runter, schließt ein Abo ab und dann ist euer Leben wieder in Ordnung. Also, danke. Dank. Tschüss.
Ciao.
You cannot be serious.
Hallo liebe Tennisfreunde, demnächst ist es soweit. Ich komme mit Felix Greve nach Hamburg und zwar am 26.04. in den HTC Blumenau und am 27. April nach Blankenese in den Tennisclub. Wir bringen dort unser Buch Enjoy Your Game auf den Court und trainieren gerne mit euch. Bei uns geht es darum, die Störung zu reduzieren und das Potenzial ein bisschen hervorzubringen. Das Ganze ist natürlich für alle Altersklassen, für alle Leistungsklassen gedacht. Würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Mach's gut, bleib fleißig am Ball und bis bald in Hamburg.
Der Mann, der sich um alles im Hintergrund kümmert und das alles organisiert, ist Tom Heinkel. Und bei dem könnt ihr euch jetzt noch anmelden. Es gibt ein paar Restplätze. Also seid schnell und dann freuen sich Patrick und ich darauf, euch Ende April zu sehen.